السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
In der letzten Freitagsansprache hatte ich über die Herrlichkeit und Auszeichnung der Gefährten des Sahaba gesprochen. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Es gibt Gefährten, über die verschiedene Aspekte ihres Lebens vorgelegt wurden, und der Wunsch war, dass noch weitere Aspekte vorgelegt werden. Aber die Zeit war sehr knapp und ich wollte noch mehr vorlegen. Von den Briefen, die ich erhalten habe, habe ich dann noch einmal das Gefühl bekommen, dass ich noch mehr darüber sagen sollte, damit auf der einen Seite wir mehr über das Leben der Gefährten erfahren und auf der anderen Seite auch dem Vorbild der Gefährten folgen können. Deswegen werde ich auch heute darüber sprechen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen sehr berühmten Gefährten, Abu Ubaida bin Jarrah, als Gefährte hatte er sicherlich einen hohen Rang und war ein Mensch mit besonderer Begabung. Aber noch mehr wird über seine Fähigkeit und Eigenschaft, ein vertrauensvoller Mensch zu sein, darüber hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesprochen. Und es heißt in einer Überlieferung, dass eine Delegation von Najran kam und jemanden schicken wollte, um etwas anzunehmen. Da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich werde zu euch einen Menschen schicken, einen Amin, einen vertrauenswürdigen Menschen, der sehr vertrauenswürdig sein wird. Der Die Gefährten schauten hoch, und wer diese Person denn sei, über die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und diesen Titel gegeben hat, diese besondere Auszeichnung gegeben hat. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Ich meine damit Abu Ubaida, steh auf Abu Ubaida, und sagte, dass er dahin gehen soll. Über diesen Gefährten gibt es eine Überlieferung von Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: In jedem Volk gibt es einen Vertrauenswürdigen. dem man alles anvertrauen kann, ein Amin. O mein Volk, unser Vertrauenswürdiger ist Ubaidah bin Jarrah. Was ist das für eine herrliche Auszeichnung, mit der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschenkte? In der Schlacht von Uhud gibt es einen Vorfall, bei dem er einen sehr hohen Rang erlangte. Bei der Schlacht von Uhud, als die Feinde des Islams Steine warfen und der Krieg in einem entscheidenden Moment war und die Muslime verließen in einem entscheidenden Moment den Platz, den sie behalten sollten, und die Ungläubigen griffen die Muslime an und schmissen auch Steine, warfen mit den Steinen auch zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trafen einige Steine und auf seinem Gesicht gab es einen Gesichtsschutz, der kaputt ging und dessen Metall in das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hineinstach. Und Hazrat Abu Bakr r.a. erzählt, dass er, Abu Bakr, auf dem Gesicht, auf der Wange des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Metallstück und Abu Bakr riss es mit seinen Zähnen und auf so wuchtvolle Art und Weise, dass er nach hinten geschleudert wurde und sein Zahn kaputt ging. Und ein zweites Metallstück wollte er genauso rausholen und dieses Metallstück war so sehr in die Wange des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hineingestochen, dass auch sein zweiter Zahn kaputt ging von Abu Bakr. Das ist das Ereignis der Liebe und der Treue von Abu Bakr, welches immer am Leben bleiben wird. Die Leute pflegten zu sagen, dass dieser Mann mit den zwei fehlenden Zähnen vorne, wir haben keinen schöneren Mann gesehen als Abu Bakr, aufgrund der kaputten Zähne, sagen die Leute, wurde er noch schöner und noch hübscher. Seine Demut und die Art und Weise, wie er mit Weisheit die Dinge erledigte, darüber wird berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal Amr bin As zum Häuptling machte und verschickte, und man erfuhr, dass die Feinde in großer Anzahl waren und dort waren viele Beduinen. Und Amr bin As verlangte nach noch mehr Hilfe vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte eine Truppe unter der Anführung von Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Ubaidah, beide Umara sollen miteinander brüderlich arbeiten. Aber Amr bin As dachte, dass diese Truppe zu Hilfe gekommen ist, und er dachte, dass sie unter ihm arbeiten wird, und er befahl direkt den Soldaten von Abu Ubaidah Dinge zu tun. Und Hazrat Abu Ubaidah, die erfahrenen Gefährten, sagten, dass das nicht richtig ist und dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah als Amir geschickt hat und er unabhängig geschickt wurde als Anführer der Truppe. Und er hatte gesagt, dass beide sich unterstützen und helfen sollen. Amr bin As ist der Führer seiner Truppe und Abu Ubaidah ist der Führer der anderen Truppe und ihr sollt zusammenarbeiten. Aber Amr bin As sagte, ich bin der Amir, denn ich wurde geschickt, statt zu diskutieren, sagte Hazrat Abu Ubaidah, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich zwar zu einem unabhängigen Amir gemacht und auch gesagt, dass wir zusammenarbeiten sollen. Deswegen werden Sie von mir nur Zusammenarbeit finden, egal ob Sie das tun, was ich sage oder nicht. Ich werde immer das tun, was Sie sagen. Das war aufgrund der sehr sensiblen Zeit die richtige Entscheidung, um die Stärke der Muslime beizubehalten. Er hat auch von seinen Rechten, er hat nicht auf seine Rechte bestanden. Dieser Zusammenhalt ist es, der die Muslime wieder zu einem Volk machen kann und zu einem mächtigen Volk machen kann. Und das wird heute benötigt. Mögen doch die Führer der muslimischen Welt dies verstehen, dass sie zusammenarbeiten müssen und dass die Regierungen gerecht handeln müssen. Und das sind Beispiele, wie man auch den Feind zähmen kann. Als ein König seine Truppen gegen die Muslime schickte, war Abu Ubaidah der Anführer der Truppen der Muslime. Und die Muslime hatten einige Siege erlangt und dann kam ein von dem Kaiser von Rom kam eine große Truppe, um die Städte zu befreien von den Muslimen. Und Hazrat Abu Ubaidah beriet sich mit den Generälen und entschied mit Weisheit, dass wir einige Städte verlassen sollten. Der Ort, den die Muslime besiegt haben, soll verlassen werden. Aber weil aufgrund des Sieges sie die Kopfsteuer und Jizya erlangt hatten, sagte er, wir können euch nicht beschützen, können eure Rechte nicht wahren, deswegen geben wir diesen Betrag, den wir als Jizya erhalten haben, zurück. Und die Christen von Humus und die Hunderttausenden Gelder der Menschen wurden zurückgegeben und die Bewohner waren so beeindruckt, dass die christlichen Bewohner anfingen zu weinen und beteten, dass möge Gott euch wieder zurückschicken. Das waren die Menschen, die aufgrund ihrer Nähe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen solchen Rang an Gerechtigkeit an den Tag legten, den man vorher nie gesehen hatte und den man auch heute nicht sehen kann. Der Friede der Welt kann nur durch Gerechtigkeit garantiert werden und nicht durch die Überrumpelung der großen durch die großen Regierungen, wie sie die kleinen Länder drohen, den kleineren Ländern drohen und sagen, ihr sollt das machen, was wir euch sagen. Und genauso wenig, wie es zurzeit in den muslimischen Ländern passiert, kann es sein, dass man die Steuer der Bürger ihnen wegnimmt, aber seine eigenen Schatztruhen damit befüllt, statt den Bürgern etwas Gutes zu tun. Und sie schwören auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf die Liebe des zum Propheten. Dann gibt es einen weiteren Gefährten, Hazrat Abbas, welcher der Onkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er war sehr berühmt aufgrund seiner Großzügigkeit. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Abbas ist der Großzügigste unter den Quraysh und derjenige, der am meisten die Verwandtschaftsbande einhält. Und daraufhin, als Hazrat Abbas dies hörte, ließ er 70 Sklaven frei. Das war der Rang der Großzügigkeit. Dann wird über Hazrat Jafar berichtet, welcher der Cousin väterlicherseits des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und der Bruder von Hazrat Ali war. Und er hatte auch die Möglichkeit gehabt, schon sehr früh den Islam anzunehmen. Und er wanderte nach Äthiopien aus. Und als die Mekkaner dies erfuhren, schickten sie zwei Fürsten mit Geschenken nach Äthiopien, um dort die Fürsten zu beeindrucken, und sagten, einige dumme junge Leute haben einen neuen Glauben gebracht und einen ganz neuen Glauben, der auch gegen eure Religion ist, hervorgebracht. Sie haben ihre alte Religion aufgegeben und sie versuchten, diese jungen Menschen wieder zurückzugewinnen. Sie beschenkten die Äthiopier mit Geschenken und sagten, lasst uns den König treffen. Und sie brachten einige Geschenke dem König mit. Und sie trafen ihn und übergaben ihm die Geschenke. Der König Najashi, Schah von Habscha, hörte, was die Kuffar sagen wollten, und ließ die Muslime zu sich bringen. Die Muslime waren sehr besorgt, was jetzt mit ihnen passieren würde. Und Najashi fragte sie, was ist der Grund? Weshalb habt ihr euren Glauben verlassen? Weder wollt ihr eine alte Religion annehmen, noch wollt ihr unsere, also das Christentum, annehmen. Hazrat Jafar, radiallahu ta'ala anhu, nutzte diese Zeit und repräsentierte die Muslime und sagte, O König, wir waren unwissende, ignorante Leute und pflegten Götzen anzubeten und Tote zu essen, und Unzucht war unsere Praxis und Ungerechtigkeit gegenüber den Verwandten, und der Mächtige unter uns unterdrückte den Schwachen. In dieser Zeit hat Allah einen Propheten geschickt, dessen Wahrhaftigkeit und Reinheit und Großzügigkeit wir alle kannten. Er hat uns die Einheit Gottes und den Gottesdienst gelehrt und uns die Lehre gegeben, dass wir niemanden Gott beigesellen sollen, noch sollen wir Götzen anbeten. Und er hat uns Aufrichtigkeit und die Pflege der Verwandtschaftsbande und die Liebe zu Nachbarn und gelehrt und verboten, Blut zu vergießen, und er hat uns gesagt, dass wir nicht Unzucht treiben sollen und dass wir nicht lügen sollen und dass wir nicht die Weisen ungerecht behandeln sollen und dass wir nicht diejenigen, die rein sind, mit falschen Vorwürfen beschmutzen sollen. Und er hat uns geboten, den einen Gott anzubeten, und wir haben ihn akzeptiert und wir glauben an dem, was er sagt. Deswegen hat sich unser Volk gegen uns aufgestellt und fügt uns Schmerzen zu und verfolgt uns. Und als der Höhepunkt der Verfolgung erreicht war, haben wir unser Land verlassen und sind in eure Zuflucht gekommen, denn wir haben gehört, dass sie ein gerechter König sind. O König, wir hoffen, dass wir in diesem Lande ohne Unrecht leben können. Najashi war sehr beeindruckt von dieser Rede und sagte, das Wort, das auf euren Propheten niedergesandt wurde, rezitiert es vor mir. Und er las einen Teil der Sura Maryam mit einer solch schönen Stimme, dass Najashi anfing zu weinen, und er hatte Tränen in den Augen und sagte, ich schwöre bei Gott, es scheint, dass das Wort die gleiche Quelle hat wie das Wort von Moses. Und er sagte zu den Botschaftern von Mekka, ich werde euch diese Menschen nicht zurückgeben, sie werden hier bei mir bleiben. Diese Botschafter von Mekka berieten sich und sagten zum König, diese Menschen glauben an Jesus nicht so, wie ihr an ihn glaubt. Das war die Strategie der Ungläubigen. Und der König rief die Muslime und fragte sie nach der Lehre über Jesus. Und Hazrat Ja'far sagte, unser Prophet hat Offenbarung darüber erhalten, dass Jesus der Prophet und Mann Gottes war, der der Jungfrau Maria gegeben wurde. Najashi hob einen Halm vom Boden und sagte, der Rang, den ihr Jesus gibt, ist der eigentliche Rang von Jesus, ist nicht einmal größer als dieser Halm, als das, was ihr gesagt habt, das ist genau richtig. Und so hat durch die Rede von Ja'far Radiyallahu Ta'ala Anhu die Muslime die Möglichkeit gehabt, dort zu bleiben. Ein Sahabi, Mas'ad bin Umair, war ein Gefährte, dessen Mutter eine sehr reiche Frau war. Und er hatte viel Luxus und schönes Leben genossen und pflegte schöne Kleider zu tragen und war ein sehr junger, schöner, hübscher, junger Mann. Und also Zad sagt, ich habe Mas'ab sowohl im Zustand des Luxus gesehen, als auch im Zustand des Muslimseins. Er hat viel Leid erfahren auf dem Wege des Islams. Und Zad sagte, dass dieser einst junge Mann, der so in Luxus gelebt hatte, hatte so viel Leid erfahren danach, dass von seinem Körper die Haut abging und einmal sah der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mas'ab in diesem Zustand. Er kam in diese Gesellschaft und hatte Leder angezogen, weil er keine Kleider gefunden hatte. Als die Gefährten dies sahen, senkten sie den Kopf, denn sie hatten seine Herrlichkeit vorher gesehen gehabt, denn sie konnten ihm auch nicht mehr helfen. Als er in die Gesellschaft kam und Hazrat Mas'ab Salam sagte, da erwiderte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr liebevoll seinen Salam. Und über den alten und neuen Zustand dieses Mannes kamen Tränen in den Augen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, um ihn aufzubauen, Alhamdulillah, den Weltlichen möge ihre Weltlichkeit gesegnet sein. Ich habe Mas'ab in dem Zustand gesehen, als in Mekka niemand noch herrlicher war als er. Er war ein geliebter Sohn seiner Eltern und er hatte alles zu essen, was er brauchte. Aber die Liebe zum Propheten Gottes hat ihn in diesen Zustand versetzt. Und er hat all dies für das Wohlgefallen Allahs verlassen. Und Allah hat seinem Gesicht Licht gegeben. Hazrat Mas'ab hatte auch die Fähigkeit, Tabligh zu machen mit Liebe und Weisheit. Und er pflegte zu sagen, denjenigen, die Tabligh machen, wenn es euch gefällt, was ich sage, dann hört gerne zu und wenn nicht, dann müsst ihr nicht zuhören. Und so pflegte er die wahre Botschaft an die fremden Menschen auch von Medina zu tragen. Und viele Menschen wurden durch sein Tabligh zu Muslimen. Also Mas'ad bin Rawi, also der Sa'd bin Rawi war ein weiterer Ansari-Gefährte, also aus Medina. Als nach der Auswanderung nach Medina der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Bruder-Muachat-System etablierte, da machte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zum Bruder von Abdurrahman bin Auf, welcher ihn zu sich nach Hause nahm und sehr gastfreundlich war. Und dann sagte er, der Sahabi, der Ansari-Sahabi, sagte aus Medina, ich möchte diese Bande pflegen und möchte ihnen mein halbes Vermögen überlassen. Und er sagte, ich habe zwei Ehefrauen, wen sie mögen, ich werde sie sich mit ihr scheiden lassen und sie können sie heiraten. Und Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte, war ein sehr herrlicher Gläubiger und sagte, dein Vermögen, deine Ehefrauen seien dir gesegnet. Möge Allah diese weiter segnen. Und sagte, ich bin ein Händler. Ich werde selbst auskommen. Ich bitte dich nur, dass du mir sagst, wo das Geschäft ist. Und vielen Dank für deine schönen Gefühle. Und er trieb Handel und wurde zu einem sehr reichen Händler und hatte hunderttausende Millionen an Vermögen. Hazrat Sa'd bin Rawi nahm auch an der Schlacht von Uhud teil und wurde dort zum Märtyrer. Und es wird über ihn berichtet, Abi bin Ghab erzählt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, schaut, wo Sa'd bin Rawi ist. Ich habe ihn während des Krieges gesehen, wie er umzingelt war von den Feinden. Und er sagt, ich rief nach Sa'd. Ich ging hinaus, um nach Sa'd zu rufen. Als ich Sa'd sah, sah ich, wie er verwundet lag am Boden. Und ich sagte zu ihm, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich zu ihnen geschickt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Salam ausgerichtet und gefragt, wie es ihnen geht. Also der Sa'd erwiderte, sag auch mein Salam an den heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sag, ich bin stark verwundet durch die Pfeile und durch die Speere und es scheint, dass ich nicht überleben werde. Und sag zu ihm, O Prophet Allahs, alle Propheten, die vergangen sind, so sehr wie ihre Augen durch die Völker gekühlt wurden, ich hoffe, dass sie noch zufriedener sein werden als alle anderen. Und wenn ich sterbe, dann sagt zu meinem Volk, O Volk, solange der Prophet Allahs unter euch weilt, ist es eure Pflicht, ihn zu beschützen. Ihr sollt wissen, auch wenn einer noch von euch am Leben bleibt und ihr nicht diesen Propheten beschützt, dann wird keine Ausrede vor Gott gelten. Und als er dies gesagt hatte, schied er von dieser Welt und starb. Hazrat Usaid bin Azir Ansari hatte die Möglichkeit, durch Masab den Islam anzunehmen. Über seinen spirituellen Rang wird berichtet, dass er zu sagen pflegte, es gibt drei Zustände. Wenn ich in einem dieser Zustände bin, dann würde ich denken, dass ich im Paradies bin. Der erste Zustand ist, wenn ich den Koran rezitiere oder jemand den Koran rezitiert und ich zuhöre, empfinde ich eine solche Ehrfurcht vor Gott. Wenn diese Ehrfurcht so bleiben würde, dann würde ich denken, als ob ich im Paradies bin. Und das zweite ist, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Ansprache hält und ich voller Aufmerksamkeit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhöre, da entsteht ein Zustand, wenn dieser ewig bleiben würde, dann würde ich mich wie im Paradies fühlen. Und der dritte Zustand ist, wenn ich in einem Janaza teilnehme, dann ist es ein Zustand, als ob es mein eigenes Janaza wäre und ich gefragt werde, wenn dieser Zustand auch so verbleiben würde, dieser Zustand der Ehrfurcht, dann wäre ich auch wie im Paradies. Das war sein wundervoller Rang der Ehrfurcht vor Gott. Und das ist der Zustand des Menschen, der den Menschen immer Gottesfurcht an den Tag legen lässt und er immer versucht, gute Dinge zu machen, weil er immer nur an Gott denkt, weil er in jedem Zustand an Gott denken muss. Was die Frage angeht, dass sein Zustand der war, dass er sich wie im Paradies fühlte und jedes Mal dieser Zustand und diese Tatsache zeigt, dass er tatsächlich ein Mann des Paradieses war und das Wohlgefallen Allahs erlangt hatte. Eine Besonderheit von ihm war der Gottesdienst und die Liebe zum Gebet. Er war der Imam der Moschee, die in seinem Viertel lag, und auch im Zustand der Krankheit ging er in die Moschee, um zu beten. Und wenn es ihm schwer fiel, stehend zu beten, kam er trotzdem in die Moschee, um sitzend zu beten, damit er den Lohn des Namaz Bajamat bekommen und erhalten möge. Das war sein Rang und das sind die Vorbilder für uns. Das ist das Vorbild an Gottesdiensten, den wir brauchen. Auch seine Meinung war sehr gefragt und sehr weise und er pflegte immer gute Vorschläge zu machen. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu erzählt über pflegte über nach dem Vorschlag von Usaid immer zu sagen, jetzt gibt es keinen Streit mehr oder keine zwei Meinungen mehr. Und er hat auch die Zeit von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar radiallahu anhu erlebt und dort verstarb er in dieser Zeit. Und er hatte einen unglaublichen Gehorsam gegenüber dem Khilafat an den Tag gelegt. Er war der Führer von Aus, von dem Aus-Stamm. Und er sagte zu seinem Stamm, wenn irgendein Stamm von Medina sich streitet, wir werden uns nicht streiten. Und Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu das Bait von ihm an seiner Hand leisten. Ein Ansari-Gefährte war Abu bin Qab. Er war auch ein Gelehrter und ein Mensch, der der Lehre folgte. Und er pflegte die fünf Gebete immer mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verrichten. Über die Gebete sagte er, nach dem Fajr-Gebet fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über zwei Menschen, warum sie nicht beim Gebet waren, und sagte, zwei Gebete, Fajr und Isha, sind Gebete, die für die Menschen mit schwachem Glauben und Heuchler sehr schwierig sind. Wenn sie wüssten, wie groß der Lohn dieser Gebete ist, dann würden sie auf jeden Fall da teilnehmen, auch wenn sie dabei kniend kommen müssten. Fajr und Isha, darüber hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insbesondere gelehrt. Es heißt auch, wie er die Probleme löste. Einmal fragte jemand Abi bin Qab, wir haben während der Reise einen Sattel gesehen, was sollen wir machen? Und er sagte, Abi sagte, ihr habt nur einen Sattel gesehen, ich hatte einmal 100 Dinar gefunden und ich ging zum heiligen Propheten und sagte, ich habe dies gefunden. Und der heilige Prophet Muhammad sagte, du sollst ein Jahr lang bekannt geben, dass du dies gefunden hast und derjenige, dem das gehört, soll kommen und es abholen. Und wenn nach einem Jahr niemand kam und als nach einem Jahr niemand kam, ging ich zum heiligen Propheten wieder und der heilige Prophet Muhammad sagte, du sollst noch ein Jahr lang bekannt geben, dass derjenige kommen soll. Und er sagt, nach einem weiteren Jahr kam wieder keiner. Und ich sagte, ein weiteres Jahr ist vergangen und niemand ist gekommen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst noch ein Jahr bekannt geben. Und nach einem dritten Jahr kam wieder niemand. Und der heilige Prophet, er ging wieder zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, woraufhin dieser sagte, jetzt darfst du diese Dinar verwenden. Das ist das Niveau an Taqwa und Gottesfurcht. Einmal sagte er zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs, wenn ich bete, da wünsche ich, dass ich so viel es geht, das Durud verrichte. Und wie oft darf ich im Gebet Durud machen? Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du darfst so viel du willst machen, das Durud verrichten. Und der heilige Prophet Muhammad sagte, du darfst so viel du willst, mehr als die Hälfte darfst du auch das Durud lesen oder noch mehr, ist noch besser. Er antwortete, wenn ich 2/3 des Gebetes mit Durud verbringe, ist das okay? Der heilige Prophet Muhammad sagte, so viel du willst, du kannst auch noch mehr verrichten. Da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich wünsche mir, dass ich im Gebet nur das Durud verrichte im Dua. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du den Großteil deines Gebets in Durud verbringst, dann wird Allah selbst der Wächter über deine Sorgen sein und wird deine Sünden vergeben. Und dies wird in den Augen Gottes zu deinem hohen Rang führen. Er liebte auch den Heiligen Koran und rezitierte den Heiligen Koran sehr oft. Auch seine Vertrauenswürdigkeit war sehr hoch angesiedelt. Und einmal hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zu jemandem ernannt, der die Zakat einnehmen sollte. Und er schickte ihn zu verschiedenen Stämmen. Er sagte, dass ich dahin ging und die Zakat einforderte. Und auf dem Rückweg bei Medina traf ich einen Mann, dessen Kamele so viel waren, dass ein einjähriges Kamel als Zakat Pflicht war. Und ich sagte zu ihm, er sagte, was werden Sie machen mit diesem einjährigen Kamel? Weder kann man darauf reiten, noch kann man sie mit dieses Kamel mit irgendwelchen Lasten betrauen. Ich gebe Ihnen ein junges erwachsenes Kamel. Und der Gefährte antwortete, ich bin nur ein Amin und bin gekommen, um die Amane zu sammeln. Das kann ich nicht tun, dass ich ein großes Kamel nehme. Der Mann, der voller Aufrichtigkeit war, sagte, nein, nehmen Sie dieses große Kamel. Und Hazrat Abi sagte, dann solltest du selbst zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und mit ihm sprechen und ihm das Kamel geben. Und dieser Gefährte ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm alles. Und sagte, nehmen Sie das große Kamel. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr glücklich darüber und sagte, wenn du das mit eigener Freude tust, dann möge Allah dir einen großen Lohn dafür geben. Also Abi war auch ein sehr gebildeter Mensch, der über den heiligen Koran auch redete. Und er hatte einen hohen Rang. Einen sehr hohen Rang. Das sind die Ränge der Gefährten, die auch heute, deren Segen auch heute vorangehen, wenn wir davon profitieren. Der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, sagt, der heilige Prophet, was war es, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam besaß, woraufhin die Gefährten so viel Aufrichtigkeit und Gehorsamkeit zeigten, dass sie nicht nur vom Götzendienst sich abwandten, sondern die Weltlichkeit völlig beiseite ließen und sie Gott sahen. Sie waren auf dem Wege Allahs so sehr beschäftigt, dass jeder von ihnen wie Ibrahim war. Sie waren so aufrichtig, dass sie solche Dinge an den Tag legten, um Gottes Antlitz der Welt zu zeigen, wie niemand gearbeitet hat. Und sie waren mit Freude bereit, auf dem Wege Gottes geschlachtet zu werden. Und viele Gefährten, die nicht das Schahadat des Märtyrertum erlangt haben, dachten, dass vielleicht etwas an ihrer Aufrichtigkeit mangelt, warum sie nicht zu Märtyrern geworden sind. So wie es in diesem Vers auch heißt, im Heiligen Koran, dass einige warten. Einige sind gestorben als Märtyrer und andere warten darauf, dass sie als Märtyrer sterben. Der feiste Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, man sollte schauen, waren diese Menschen nicht solche Menschen, die auch weltliche Bedürfnisse hatten. Sie hatten auch Bedürfnisse und hatten auch Kinder. Aber sie hatten alles dem Glauben untergeordnet. Der Glaube stand über alle Dinge. Und er sagt, dass in Mekka die Gefährten und die Gläubigen der Quraysh, die den heiligen Propheten beschützten und ihn unterstützen, so eine Unterstützung sieht man nirgendwo. Das kann nur von der Glaubenskraft kommen. Nicht, es war weder ein Schwert noch was, ein Speer, das ihnen half. Sie durften sich nicht körperlich verteidigen. Es war nur die Kraft des Glaubens und das Licht des Glaubens und die Waffen des Glaubens, nämlich die Geduld und Standhaftigkeit und Liebe und Aufrichtigkeit und Treue und die Gotteserkenntnis und das Wissen über den Glauben. Das war es, was sie besaßen. Sie hörten Beschimpfungen, sie hörten Bedrohungen über das Leben und waren und sahen viele Bedrohungen, aber waren niemals beängstigt von irgendeiner Prüfung. Was hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Weltlichkeit zu bieten, weshalb sie ihr Leben dahin gaben? Und die Bindung zu ihrem alten Volk dahingaben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebte damals in einer Zeit, wo er sehr schwach war, weltlich gesehen nichts besaß und gar nichts hatte, worauf die Menschen hoffen konnten. Sie haben diesen armen Menschen, welcher ein herrlicher König war, in einer solchen sensiblen und schwachen Zeit mit so einer Liebe gedient und ihn beschützt haben sich mit ihm verbunden, ohne eine Hoffnung auf Macht. Und man wusste, dass das Leben vergehen würde. Das war die Treue, die nur aufgrund der Glaubenskraft kam. Aufgrund dieses Rausches waren sie bereit, ihr Leben dahin zu geben, wie ein dürstender Mensch, der vor einer Quelle steht. In Sirul Khilafa sagte Faisal Messias al-Islam, es ist Arabisch, ich lese die Übersetzung. Möge Allah euch gnädig sein. Ihr sollt wissen, dass alle Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie Gliedmaßen und Werkzeuge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Sie waren Geliebte des Gnadenreichen und sie waren wie die Augen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, andere wie die Ohren und andere wie die Hände und andere wie die Füße. Alles, was die Sahaba, die Gefährten taten und alles, was sie an Bemühungen unternahmen, war nur aufgrund des Wohlgefallens Allahs. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir diesen leuchtenden Sternen folgen und dass wir die Liebe Gottes und des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangen. Und möge es so sein, dass jede unsere Tat auch für das Wohlgefallen Allahs stattfindet. Nach den Gebeten werde ich ein Janazarei verrichten von Aisha Riefenthaler, Frau von Fahim Riefenthaler von Niederlande. Sie war heutzutage in Benin. Sie ist am 11. Dezember ist sie in Benin aufgrund eines Herzstillstands im Alter von 62 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nach ihrer Bildung arbeitete sie 2002 heiratete sie mit der Genehmigung von Hazrat Khadim Sirabi Rahmatullah mit Fahim Riefenthaler, ein niederländischer Ahmadi, und sie hatte Interesse an die Jamaat. Nach der Hochzeit, also sie hatte noch nicht den Islam angenommen, fastete sie aber Fahim Sahib ist ein niederländischer Ahmadi, und er sagt, dass währenddessen, als wir redeten, fing sie an zu weinen. Ich dachte, dass ich vielleicht etwas Falsches gesagt habe. Später sagte sie mir, dass sie sich mit Ahmadiyyat verglich und sagte, dass ein großer Unterschied besteht zwischen mir und der Ahmadiyyat und ich kann niemals Ahmadi werden. Und aufgrund dieser Entfernung fing sie an zu weinen. Und sie ging mit Fahim Saab nach Gambia und arbeitete für die Jamaat und war sehr beeindruckt. Und Fahim Saab gab ihr das Betformular und sie las die Bedingungen des Bet. Und sie sagte erst, ich kann das nicht unterschreiben. Aber nach dem Lesen am 18. März 2006 unterschrieb sie und schrieb auch mir einen Brief, und sie hatte eine besondere Liebe zum Khilafat und sie unterstützte ihren Mann. Er war auch Pressesekretär in den Niederlanden und sie half ihm auch bei der Übersetzung. Und als sie über das Wasiat hörte und meine Khutba hörte, machte sie auch das Wasiat 2009 ging sie mit ihrem Mann über Humanity First wegen dem Waisenhaus nach Benin in Westafrika. Es schien, als ob es eine emotionale Entscheidung war, aber weil sie ja einen sehr guten Job auch hatte. Murabi in Charge Niederlande sagte, ich versuchte ihr es zu erklären, dass in Afrika sehr schwierige Zeiten sind und damit sie auch Bescheid weiß, worauf sie sich einlässt. Und sie sagte, Murabi Sahib, Sie brauchen mir das nicht zu erzählen, ich habe genau überlegt gehandelt, wohl überlegt gehandelt. Und auch ihre Verwandten sagten, dass sie nach Afrika gegangen sind und sie dachten, dass vielleicht die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch wie eine Firma ist, die vielleicht pleite gehen kann. Und nicht, dass du da dann pleite gehst und dann nichts machen kannst. Und sie antwortete ihren christlichen Verwandten. Sie hat einen sehr festen Glauben. Sie sagte, ihr braucht euch nicht darüber Sorgen zu machen. Die Jamaat ist keine Firma, die jemals pleite gehen kann. Niemals wird sie pleite gehen. Und wenn ich sterbe, dann werde ich es bevorzugen, dort im Waisenhaus begraben zu werden. Sie war in Europa aufgewachsen und hatte einen guten Job gehabt hier in Europa. Trotzdem ging sie nach Afrika und verbrachte in einer sehr schwierigen Zeit, in einer sehr schwierigen Umgebung, ihr Waqf und erfüllte ihre Pflichten mit großer Verantwortung. Sie pflegte immer zu beten, seitdem sie Ahmadi war, und betete auch das Namaz Tahajjud. Und sie kümmerte sich immer pünktlich um das Gebet und ermahnte auch andere dazu und hörte auch die Khutba, und alles, was gesagt wurde, befolgte sie. Ihre Liebe zum Islam und zu Ahmadiyyat war so groß, dass wenn andere Menschen, andere Ahmadis, nicht vollständig Glaubenslehren nachgingen, da war sie immer sehr besorgt, warum dies so war. Und sie rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig und hörte und las die Übersetzung und Tafsir. Sie hatte keine Kinder und sie betrachtete alle Kinder des Waisenhauses als ihre eigenen Kinder. Ahmad Yahya Sahib von Humanity First sagt, dass ich sie in Darul Ikram, in diesem Waisenhaus von Humanity First, dass ich sie dort traf, und in Darul Ikram waren Kinder von 2 Jahren bis zwölf Jahren, von 2 Monaten bis 12 Jahren, und ich habe ein 2-monatiges Mädchen immer in ihrem Schoß gesehen, obwohl auch andere da waren. Und sie pflegte immer die Kinder, auch kümmerte sich um die Medizin. Und wenn mein Kind besondere Hilfe bei der Bildung benötigte, sorgte sie sich immer darum. Und er sagt, immer wenn ich sie fragte, ob sie irgendwo persönlich Hilfe brauchen, sagte sie, wir sind Waqf, wir brauchen nichts. Und wir danken Gott, dass er uns die Kraft gegeben hat, hier zu arbeiten, dass wir den weisen Kindern dienen können. Und wir sind sehr glücklich. Sie brauchen sich nicht Sorgen um uns zu machen. Aber wenn es um organisatorische Dinge des Waisenheims ging, war sie immer sehr konzentriert, und Atar Zubair Sahib, der Chairman Humanity First von Deutschland, er sagt, dass ihr Ehemann Fahim Sahib sagte, dass sie in Europa immer die Gewohnheit hatte, Glücksspiele zu spielen und an der Lotterie teilzunehmen. Als man ihr sagte, dass das im Islam verboten ist, legte sie das sofort ab und fing an, jede Woche dieses Geld in die Moschee zu geben, für die Moschee zu spenden. Und dann sagt er, dass wenn ich über die Dr. Saib ist, Atar Zubair Saib ist immer in den Deutschland besuchen, mit mir bei den Besuchen, und als er immer über die Besuche erzählte, war sie immer sehr emotional und war sehr gastfreundlich und demütig. Aufgrund ihrer Liebe war sie als Mama bekannt in dem Viertel, und sie half jedem Menschen. Der Amir Jamaat von Benin schreibt, dass sie immer sich um ihre Chanda kümmerte und regelmäßig zahlte. Und der Mubarak-Silsila von Porto Novo, zu ihm sagte sie 2-3 Mal, dass sie unsere Chanda immer regelmäßig einsammeln sollen. Und sie gab ihre Vasir-Chanda immer, so schnell es ging. Und als ich über das Betul Futu aufrief, hat sie auch mit sehr großem Eifer daran teilgenommen. Und sie sagt, dass sie im Darul, und er sagt, dass sie im Darul Ikram arbeitete, und auch er sagt, dass die Kinder von Darul Ikram jetzt erst weise geworden sind, nachdem sie sie verloren haben. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihr vergeben, und möge Allah solche treuen Ahmadis Waqfin der Jamaat immer geben.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.